Es ist der 21. Mai 2020, kurz vor der 8. am Abend, wo in Adelboden 5 Schüsse fallen. Der 44-jährige Martin M. sackt tot auf dem Boden im Schlafzimmer eines Chalets. Erschossen von Sondereinheit Enzian, die aufgeboten wurde, weil der psychisch kranke Mann mit Poltern und Schreien eine Nachbarin verängstigt und sich in seiner Wohnung verschanzt hat. Und nach gescheiterten Verhandlungen schließlich mit einer Waffe in Hang stirbt. Ist der tödliche Polizeieinsatz in Adelboden verhältnismässig gewesen? Wie läuft es genau ab, wenn die Staatsanwaltschaft gegen die Polizei, quasi gegen die eigenen Reihen, ermitteln muss? Und was ist wirklich passiert am Hörnliweg? Über das reden wir heute im Gesprächsstoff, im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Mein Name ist Sibylle Hartmann und ich darf heute bei mir im Studio 2 Gäste begrüßen. Das sind der Cedric Fröhlich und der Quentin Schlappach, beides Redaktoren aus dem Ressort Bern, die zu diesem Fall in Adelboden lang recherchiert haben. Hallo zusammen, schön seid ihr da.
Hallo, hallo, merci.
Seit den Schüssen sind mehr als 3 Jahre vergangen. Vor Gericht gelandet ist der Fall, aber bislang nicht. Wieso nicht?
Ja, der ist bislang nicht vor Gericht gelandet, weil die Staatsanwaltschaft, die den ganzen Fall eigentlich zur Anklage müsste bringen oder würde bringen im Regelfall, sich im ersten Moment dagegen hat entschieden, Anklage zu erheben gegen die Beschuldigten, also gegen die Polizisten, die dann im Einsatz waren. Und es hat in der ersten Phase von dieser Untersuchung, von diesem Verfahren, zur Einstellungsverfügung, einer sogenannten Einstellungsverfügung, geführt. Das heisst, dass die Staatsanwaltschaft eigentlich hat entschieden, dass in diesem Fall alles mit rechten Dingen zu und her ist gegangen, also dass kein Recht ist gebrochen worden, kein strafrechtliches relevantes Verhalten vorgelegen hat von Seiten der Polizei.
Passiert das oft? Ist das normal, dass das vorkommt? Oder ist das dann schon umstritten gewesen?
Also muss ich wirklich sagen, bei einem Tötungsdelikt ist das sehr selten. Also das kommt ja nicht wahnsinnig oft vor in der Schweiz, dass jemand einen anderen mit einer Waffe umbringt. Darum ist echt in 3 Jahren, das ist sehr, sehr selten, dass das wirklich so lange geht. Es ist erst in diesen Tagen die wieder mal Einvernahmen stattgefunden. Und das ist wirklich sehr selten, dass das so lange geht. Und bei einem Tötungsdelikt schaut normalerweise echt die Justiz in allerhöchsten Gang. Also sprich, sie schaut möglichst schnell, dass das zur Anklage kommt. Und es ist wirklich außergewöhnlich, dass es so lange geht. Das ist schon so.
Aber wirklich umstritten war es nicht in der Öffentlichkeit, oder?
Vielleicht muss man dort auch noch etwas anderes noch schnell einschieben. Oder es liegt grundsätzlich in der Kompetenz von der Staatsanwaltschaft, quasi die Untersuchungen mal auszubreiten am Schluss. Was haben wir ermittelt? Mit wem haben wir geredet? Welche Beweise haben wir sichergestellt? Und dann darf die Staatsanwaltschaft mal als erstes sagen, hey, schau, das reicht im Fall nicht für eine Nachlage. Das liegt in ihrer Kompetenz. Also die haben nicht einfach irgendwie das verbäuselt oder so, sondern sie haben so argumentiert, als das, was sie haben, nicht reicht für eine Nachlage. Und das ist eigentlich hier wie ein bisschen der Knackpunkt. Also dass die Staatsanwaltschaft viele Kompetenzen hat und sich hier in den Augen, und dann auch später vom Berner Obergericht, wo die Einstellungsverfügung dann kassiert hat, dass sich die Staatsanwaltschaft einfach sehr zurückhaltend zeigt.
Also das, was du jetzt gesagt hast, dass das Obergericht die Einstellungsverfügung kassiert hat, heisst, sie hat die Staatsanwaltschaft zurückgepfiffen und gesagt, nein, das kann nicht einfach ohne weiteres eingestellt werden.
Ja, absolut richtig. Es ist so, dass die Staatsanwaltschaft hat einfach gesagt, wir klagen nicht an, finito. Und dann hat die Familie des Verstorbenen hat sich dann dazu entschieden, gegen das eigentlich vorzugehen, gerichtlich. Vereinfacht gesagt, die wollen, dass das vor einem Gericht diskutiert wird, der Fall, dass der verhandelt wird. Dann sind die gegen die Einstellungsverfügung vorgegangen. Darum hat dann das Gericht das erste Mal müssen darüber entscheiden, ob die Einstellung vom Staatsanwalt, ob die richtig war oder nicht. Und da hat das Obergericht recht klar gesagt oder sehr klar gesagt, hey, nein, die Einstellung, also dass man hier schon aufhören will mit den Untersuchungen, das ist zu verfrüht.
Ich glaube, wir müssen zuerst mal schnell für unsere Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, an den 21. Mai 2020 auf Adelboden zurückgehen. Was hat sich denn genau zugetragen am Hörnliweg?
Genau, der Martin M. ist an diesem Tag oder diesem Nachmittag ist er in seiner Wohnung gewesen und hat dort eigentlich getobt und poltert. Es war so, kurz darauf ab, wäre er in eine andere Wohnung gezogen. Also hat er wahrscheinlich auch irgendwie Umzugsstress gehabt. Das kann man jetzt aber nur Mutmaß im Rückblick. Aber in jedem Fall hat er sich so laut in seiner Wohnung verhalten, dass seine Nachbarin es nicht mehr ausgehalten hat bei ihr daheim und hat die Polizei angerufen. Und die sind dann gekommen, haben auch schon erste Abklärungen gemacht, haben zum Beispiel herausgefunden, dass auf Martin M. eine Waffe registriert ist, haben auch mit seiner Ärztin Kontakt aufgenommen, weil er ist in Behandlung war, weil er, also er hat Asperger-Syndrom und hat eine Hyperempfindlichkeit, also er ist vor allem extrem empfindlich selber auf Lärm und ist mit dem, in dem Moment nicht Schlag gekommen. Und dann hat die erste Kontaktaufnahme mit der Polizei mit ihm hat gescheitert. Er hat sich erst nach Minuten geäussert und die Äußerung haben dann die Polizisten, die dann vor Ort waren, auch als bedrohlich also empfunden.
Soweit so in Anführungszeichen normal ein solcher Einsatz, aber plötzlich ist es näher zu einem Fall geworden von der Sondereinheit Enzian.
Genau, das ist nachher eigentlich, haben wir dort Drucksprache gemacht innerhalb von Polizei, das ist normal und die Gemengelage, also von eben Waffen, psychisch labile Person, lässt sich nicht ansprechen, Drohungen, das hat nachher eigentlich dazu geführt, dass man gesagt hat, das ist jetzt ein Fall für die Sondereinheit Enzian. Und ich nehme jetzt an, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Einheit. Das ist wirklich, das ist echt quasi die Spitze vom Gewaltmonopol im Kanton Bern. Also das sind wirklich die ganz schweren Jungs, die kommen zum Einsatz, wenn es irgendwie Terrordrohungen, Geiselnahmen und so Zeugs geht. Und eben eigentlich auch in so Fällen, oder? Das, wo man vielleicht jetzt nicht würde denken, ah, da kommt jetzt eine Sondereinheit nachher zum Einsatz.
Der weitere Verlauf, du hast es vorhin angesprochen, ein Terroreinsatz und weiss auch nicht was, alles klingt wirklich aus einem Film. Das Chalet wird umstellt, ein Scharfschütze wird positioniert, eine Drohne fliegt um das Haus herum, die Polizei versucht über Megafon mit dem Martin M. zu verhandeln. Es kommt ein Roboter zum Einsatz, der die Wohnung geht, auschecken und ihm folgt der sogenannte Schildführer.
Genau, es sieht wirklich aus wie in einem Film, wenn man es liest. Die haben einen grossen Teil von ihrem Arsenal wirklich aufgefahren und das ist wie eben eine Sondereinheit, wie man sich das vorstellt. Was vielleicht jetzt noch interessant ist im Nachhinein, oder? Also das Obergericht, also jetzt sind wir da wieder in Juristerei drin, aber das ist noch interessant, dass eigentlich das Obergericht befunden hat, das ist eigentlich alles verhältnismäßig gewesen, bis dorthin, eigentlich bis sie vor seinem Schlafzimmer durch war. Er hat sich nachher dort in diesem Schlafzimmer verbarrikadiert, kann man sagen, und dort haben wir nachher noch einmal probiert, mit ihm zu verhandeln. Das ist nachher aus Polizei nachher entschieden, dass das zu nichts führt und hat nachher erst dann echt die Schlafzimmertür aufgebrochen und dann ist nachher zu dieser Situation gekommen. Und bis dorthin, ich bin zur Schlafzimmertür, ist es mehr oder weniger ist das unumstritten, dass das verhältnismäßig ist. Aber das würde man vielleicht auch nicht denken, wenn jetzt eine Person in einer psychischen Notsituation, dass das nachher eigentlich tatsächlich so eine Sondereinheit braucht, oder dass man die zur Reso bringen kann. Aber das ist echt tatsächlich verhältnismäßig gewesen.
Näher zur Diskussion stehen dann die 5 Schüsse, da kommen wir später nochmal darauf zurück. Hier schnell als Zwischenfrage zum Präzisieren, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann. Wie habt ihr die Gewaltnacht nachher rekonstruieren für eure Recherche?
Also wir haben öffentlich einsehbare Gerichtsakten herbeizogen und mal die angeschaut. Also da gibt es das Urteil vom Obergericht, das wir jetzt schon angesprochen haben, das ziemlich präzise eigentlich auch nochmal schildert, was passiert ist. Wir haben darauf haben wir auch noch die Einstellungsverfügung rausverlangt von der Staatsanwaltschaft und auch bekommen. Dort hat der Staatsanwalt wie dargelegt, warum das Erzverfahren einstellen möchte. Damit er das machen kann, muss er jetzt erst mal erklären, wie sieht er den Fall. Und dann haben wir auch noch über weitere Akten, Einvernahmen, anonymisierte Protokolle zugespielt bekommen. Und die haben wir dann auch noch gebraucht. Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch mit relativ vielen Leuten geredet, unserem Umfeld.
Unter anderem auch mit Verwandten und Bekannten von Martin M. Vielleicht zuerst noch schnell zu ihm. Cedric, kannst du noch etwas zu... Man hat bis jetzt einfach von einem psychisch kranken Mann geredet, der das Asperger-Syndrom hat. Kannst du noch etwas mehr zu ihm sagen? Vielleicht auch kurz nachher erzählen, an welchem Punkt er gestanden ist, wo das vorgefallen ist.
Ja, also seine Lebensgeschichte haben wir uns sehr detailliert schildern von seinem Bruder. Und es scheint so eine Kindheit zu sein, die einerseits ziemlich normal anmutet und andererseits war er, glaube ich, ein junger Mensch, der sehr introvertiert war. Die Autismus-Diagnose, die hat er erst im Erwachsenenalter bekommen, aber er hat auch schon als Kind mit dem gelebt, oder? Und jetzt hat er das aber auch irgendwie unter Kontrolle gehabt. Und je älter er dann wurde, umso mehr hat sich das dann wie man anfangen manifestieren, dass er einfach die extreme Empfindlichkeit hatte gegenüber Lärm. Er scheint auch sehr so ein ordnungsliebender Mensch zu sein, der immer Kontrolle wollte haben, als sehr sauber, sehr nüchtern gehalten. Und Es hat dann dann auf ein Problem gegeben, wo man wie gemerkt hat, dass er die Kontrolle nicht mehr so ausüben kann über so die zentralen Pfeiler von seinem Leben. Er hat sich dann, also er hat auch lange in Zürich gewohnt. Also in Zürich muss ihm selber noch einigermaßen gut gegangen sein, aber dort hat es dann wie einen Bruch gegeben, wo er wie sich komplett hat zurückgezogen hat, wo er wie gemerkt hat, es geht einfach nicht mehr. Und dann mit der Hilfe von seinem Bruder die Wohnung in, eine erste Wohnung in Grindelwald hat gefunden. Und das war so wie eine Zäsur gewesen, weil er dann einerseits sich und seine Identität aus dem Internet eigentlich gelöscht. Er hat sich wirklich zurückgezogen aus seiner Arbeit. Also er hat nicht mehr wirklich normal geschafft. Er hat viel so freiwillige Arbeit auf Bauernhöfen zum Teil hat er gemacht. Sehr naturverbunden war er näher gewesen. Aber man merkt schon, dass das wie so eine Sicherheit, also so ein letzter Strohhalm, glaube ich, war, den er noch versucht hat, irgendwie zu packen, bevor ihm das näher wirklich komplett entglitten ist.
Du hast gesagt, der Bruder von ihm hat dir euch das alles erzählt. Wie war es für euch, gewesen, mit so einem nahen Angehörigen zu reden über so einen, über den Fall von so einem ganz nahen Menschen?
Wir haben das noch oft. Es kommen ja oft kommen wir mit Leuten in Kontakt, die irgendwie Schicksalsschläge verarbeiten müssen oder wo vielleicht im Leben irgendwie eine Kehrtwende drin ist, wo sie so nicht beabsichtigt haben. Teilweise sicher auch traumatisierend sind. Jetzt nicht nur in dem Fall, das haben wir immer mal wieder. Was mir hier extrem aufgefallen ist, oder, dass der nicht irgendwie Rachegedanken hat. Ihm geht es sehr stark um einen Verarbeitungsprozess. Und für ihn ist das einfach nicht fertig. Oder? Er hat einfach noch sehr viele Fragen, wo er das Gefühl hat, die müssten doch irgendwo mal einfach noch diskutiert werden. Und es geht eigentlich immer wirklich. Also es hat er uns sehr glaubhaft versichert, nicht darum, dass man jetzt da irgendjemanden wegsperrt oder zum Baumann macht, sondern einfach, dass da kann doch irgendwie nicht alles einfach gut gewesen sein. Am Schluss ist ein Mensch tot. Und er wünscht sich das halt sehr stark, dass das jemand sagt.
Ich nehme an, das war der Grund, warum er oder seine Familie einen Anwalt aufgesucht hat und sich eben gegen die Einstellung von dem Verfahren von der Staatsanwaltschaft gewehrt hat. Und zwar mit Erfolg. Was ist da dabei genau rausgekommen?
Also man muss vielleicht schnell in die Zeitachse zurück. Also im Mai 2020 war das Tötungsdelikt. Gutes Jahr später, im Juli 2021, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen. Und gegen das haben sie dann eine Beschwerde geführt. Und das Obergericht hat dann eigentlich schon, ich glaube, März 2022, also gut drei, vier Jahre später, ist echt ein Entscheid gekommen, wo es gesagt hat, nein, das geht so nicht. Oder? Und seither ist eigentlich schon wieder 16 Monate vergangen und passiert eigentlich nicht viel. Oder? Das Problem ist ja eigentlich, dass die Anklage muss die Staatsanwaltschaft machen. Oder? Und klar, die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren schon einstellen und eigentlich wäre sie jetzt wie müsste sie nach dem Gerichtsurteil, man kann sagen, es ist nicht gerade ein Befehl vom Gericht, aber es ist doch relativ klar, oder, dass sie sagt, hey, man eigentlich müsste ihre Anklage führen. Oder? Und das hat uns echt die Staatsanwaltschaft auch so gesagt. Oder? Aber die Ermittlungen, die ziehen sich einfach extrem in die Länge. Oder? Und ja, also man wartet eigentlich immer noch, ob das Verfahren mal kommt. Ja.
Da möchte ich noch mal schnell einhaken bei der Rolle von der Staatsanwaltschaft. Es ist so, bei allen Polizeimeldungen, die wir bekommen und dann selber Meldungen daraus machen, steht am Schluss immer, die regionale Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zur Klärung der Ereignisse aufgenommen. Und damit hat man das Gefühl, als Bürgerin oder Bürger, das ist in guten Händen, das wird aufgeklärt.
Grundsätzlich ist es sicher so, dass das ein Team-Effort ist. Also Kriminalität bekämpft nicht nur die Polizei für sich und nicht nur der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin für sich, sondern in den meisten Fällen arbeiten die zusammen. Das heisst, wenn irgendwo das Velo gestohlen wird, wenn eine Tankstelle ausgeraubt wird, müssen die zusammenarbeiten. Also die Polizei führt aus, die Staatsanwaltschaft ordnet an, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Und das ist in unserem aller Interesse, dass das funktioniert, das Zusammenspiel. Hier ist es jetzt aber so, dass wir eine spezielle Konstellation haben, oder weil die Beschuldigte oder die mutmaßliche Straftat wird einem Polizisten oder mehreren Polizisten vorgeworfen.
Und dann muss die Staatsanwaltschaft sozusagen quasi in der eigenen Reihe ermitteln. Und dann könnte man jetzt bei diesem Fall das Gefühl haben, da haben jetzt vielleicht andere Regeln gelten.
Zuerst muss man vielleicht ganz kurz noch schnell sagen, dass in solchen Fällen kommt eine spezielle Abteilung von der Staatsanwaltschaft zum Zug. Die Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben. Aber genau, wenn man die Nähe ein bisschen entschärfen will. Aber gleichwohl, wenn man die Dokumente anschaut und wenn man vor allem das Urteil vom Obergericht anschaut und die Verfahrenstour bis dahin, dann stellen sich doch relativ viele Fragen, wie kritisch das sie denn wirklich in der Fall sind.
Wo wirft das Obergericht der Staatsanwaltschaft vor, dass sie vielleicht unkritisch waren?
Also im Kern geht es ja um zwei Fragen. Also die eine Frage ist die, die sich bei der Schussabgabe stellt. Ist das wirklich eine Notwehrsituation gewesen? Also Polizisten dürfen in der Schweiz aus Notwehr schiessen, das ist klar, oder? Also, wenn sie ihr Leben und Leben bedroht sind, müssen können verteidigen. Dort hier stellt sich jetzt die Frage, sind all die fünf Schüsse, der Martin M. hat ja nie zurückgeschossen, sind all die fünf Schüsse noch vom Notwehr gedeckt gewesen? Die andere Frage ist eigentlich die von Verhältnismäßigkeit. Und dort hat das Gericht, wie gesagt, eben bis zur Schlafzimmertür, bis sie dort in Verhandlungen sind, ist das eigentlich alles verhältnismäßig gewesen. Die Frage, die sich nachher stellt, ist es noch verhältnismäßig gewesen, bei ihm einfach die Schlafzimmertür mit der Ramme aufzubrechen und nachher dort quasi, könnte man jetzt argumentieren, dass die Notwehrsituation ja auch so ein bisschen provoziert war, oder? Und das ist eigentlich eine Frage, die in der Schweiz letztlich ein Gericht beantwortet, oder?
Und dann ist der Staatsanwaltschaft auch noch vorgeworfen worden, dass sie zu unkritisch Befragungen geführt hat.
Das kann man so wie eigentlich aus dem Urteil herauslesen. Das ist eine logische Konsequenz, weil einerseits ist gerügt worden vom Obergericht, dass einfach wie zu wenig ist ermittelt worden, vereinfacht gesagt, dass zu viele Fragen einfach wie offen sind. Warum hat man das Zimmer müssen stürmen? Da gibt es einfach wie keine oder in den Augen vom Gericht hat es keine wirklich zuverlässige, abschließende Antwort gegeben. Wichtig ist einfach bei all dem, und das ist eben auch ein kompliziert am Ganzen, oder? Das heisst noch gar nichts, ob die Polizisten sich wirklich strafbar haben gemacht.
Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Wir sind hier in einer komfortablen Situation, dass wir auf das alles zurückblicken können. Und, aber das ist ja überhaupt nicht der Sinn auch von der ganzen Geschichte. Es geht ja eigentlich darum, eben, dass am Schluss ist ein Mensch gestorben bei diesem Einsatz. Und es wird eine super juristische Aufarbeitung, gerade wenn sich so viele Fragen stellen, die das Obergericht ja auch festgestellt hat, die man auch in der Einvernahme eigentlich herauslesen kann, sollte eigentlich wie der Fall von einem Gericht kommen, fast zwingend.
Wie geht der Fall Martin weiter? Du hast ganz am Anfang gesagt, Quentin, es werden in diesen Tagen wieder Befragungen durchgeführt.
Genau, also das war auch etwas, was das Obergericht festgestellt hat, dass die Einvernahmen eigentlich auch nicht komplett waren. Es gibt viele Widersprüche. Es waren auch Personen die in diesem Haus, die nicht befragt wurden. Und ja, also das war wirklich so ein bisschen Ohrfeigen für die Staatsanwaltschaft, für besondere Aufgaben, wo sie jetzt halt müssen noch ihre Hausaufgaben machen und das eigentlich alles nachholen. Und ja, eben, wie gesagt, im Moment sieht es entweder davon nach aus, dass die Anklage irgendwann kommt. Wenn das passiert, das ist wirklich noch in den Sternen, aber es ist noch nichts definitiv.
An dieser Stelle möchte ich noch schnell erwähnen, dass wir als Redaktion bewusst entschieden haben, dass wir bei diesem Artikel zu eurer zweiteiligen Recherche, wo ich euch dann übrigens sehr gerne in den Shownotes verlinke, die Kommentarfunktion ganz bewusst deaktiviert haben, weil eben der Fall Martin M. noch Gegenstand von einem laufenden Verfahren ist und damit jede Vorverurteilung kann vermieden werden kann. Und genau aus diesem Grund haben wir auch im Gesprächsstoff hier keine Inputs von Seiten der Leserschaft. Habt ihr trotzdem Reaktionen bekommen auf eure Berichterstattung?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wir haben jetzt ein oder andere Mail bekommen. Ja, es ist halt wie immer bei so Sachen. Oder? Das Interessante, oder was ich eben auch sehr interessant finde am ganzen Fall, dazu haben wir einen Experten noch zitiert. Es geht ja eigentlich um das Verhältnis vom Einzelnen, von Einzelnen zum Staat, oder? Muss ich, wenn ich wirklich in einer Notsituation bin, mir gefallen, dass der Staat sich bis in mein Schlafzimmer vordringt? Es gibt sicher Argumente dafür wie oder dagegen, wie immer bei so solchen Fragen. Wenn wir von Verhältnismäßigkeit reden, geht es am Schluss immer um Abwägungsfragen. Und wir alle kommen immer wieder mit dem Staat denke ich, täglich in Kontakt. Er gibt uns immer wieder mal Sachen vor, die wir vielleicht auch nicht so super finden. Irgendwelche Verkehrsregeln, Steuererklärungen, was auch immer. Und es ist so ein mega fein austariertes System, wo man uns drinnen bewegt. Und es geht eben so ein bisschen, die Doppelbödigkeit zieht sich durch den Fall durch. Also das ist wirklich auch noch so ein zweiter Boden in dieser Geschichte. Und man merkt so bei den Rückmeldungen, dass es viel auch so ein bisschen in die Richtung geht. Oder Leute, die negative Erfahrungen haben gemacht im Umgang mit den Strafverfolgungsbehörden. Aber auch Leute, die einfach mit Martin M. wie so ein bisschen mitgelitten haben. sicher auch Leute, die mit der Polizei und mit den Polizisten sympathisieren. Und für das habe ich wirklich auch Verständnis. Also am Schluss müssen die auch damit leben, was da passiert ist. Und ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand von denen am Tag, was passiert ist, aufgestanden und sich vorgenommen hat, ja, heute geht es rum und am Schluss müssen abzudrücken.
Ich war wirklich ziemlich nervös vor der Publikation, weil eben ich nicht genau gewusst, was das nachher auslöst. Und ich bin jetzt eigentlich relativ froh, wenn ich sehe, eigentlich von der Rückmeldung. Es ist oft so, wenn man über, sag jetzt mal, gleich Polizeigewalt berichtet, dass das nachher quasi die zwei Lager oder die einen, die sie kritisieren. Das war jetzt in diesem Fall überhaupt nicht so gewesen, jetzt, mir dünkt. Ich habe oft von Personen gehört, die wirklich auch gesagt haben, hey, für die Polizisten ist das echt auch schlimm, oder gerade für einen Schütz, wo am Schluss irgendwie, und der ist irgendwie auch in die Lage gekommen, eben, das auch nicht unbedingt wollen, oder ja, also das heisst, der hat es sicher nicht wollen. Und das ist echt genau, dass man das noch ein bisschen rausschaffen konnte, oder da bin ich noch froh gewesen, dass man, und eben, dass man nicht gerade in ein Lager reinkommt und sagt, ja, die sind schuld, die sind nicht schuld, sondern eben wirklich mal gesehen, wie komplex so Fälle sind, und da bin ich echt froh von der Reaktion, dass das irgendwie auch aus meiner Sicht jetzt so ist aufgenommen worden.
Ich sage, merci vielmals, habt ihr die Geschichte mitgebracht, habt ihr die Geschichte hier im Podcast noch mal erzählt. Wenn ihr, liebe Hörerinnen oder Hörer, ein Feedback habt zu dieser Folge, dürft ihr uns sehr gerne auch ein Mail schreiben unter podcast.bern@tamedia.ch. Wir tun genau aus dem gleichen Grund, wie ich vorher beschrieben habe, wie wir jetzt diskutiert haben, die Kommentarfunktion beim Artikel zum Podcast ausschalten. Aber ihr dürft euch sehr gerne via die Mailadresse bei uns melden. Quentin, Cedric, merci vielmals, dass ihr da seid.
Merci dir.
Merci vielmals.
Ich darf an dieser Stelle noch ein grosses Gesprächsstoff-Special ankünden, und zwar für die schönsten 5 Tage im Jahr. Dieses Jahr gibt es nämlich zum 40-Jahr-Jubiläum von Gurten nicht nur 4, sondern sogar 5 Festivaltage. Und ich bin jeden Tag mit dem Mikrofon für euch unterwegs und höre, was für Gesprächsstoff gesorgt hat an jedem Tag vom Festival und wie der Gurten 2023 so tönt. Merci vielmals für zuzuhören. Ich würde sagen, bis auf den Guschen. Tschüss zusammen. Moderation Sibyl Hartmann, Sounds Anne Hebise.